Herzlich willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol. Herzlich willkommen bei einem Podcast von Dolomitenstadt, heute mit Gerhard Birkner am Mikrofon und mit einer Rätselfrage zum Einstieg. Welche Frau ist in Osttirol geboren und hat bis vor kurzem in Wien bei den Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS mitgemacht? Kleine Erleichterung, es ist nicht Elisabeth Planik. Wahrscheinlich gar nicht so leicht zu erraten, aber es ist die Birgit Obermüller, gebürtige Oberlienzerin. Und die begrüße ich jetzt sehr herzlich bei mir in der Redaktion. Hallo Birgit.
Vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir uns so in die Niederungen oder in die Höhen, ist eine Frage der Perspektive vermutlich der Politik begeben, stell dich vielleicht ein bisschen vor und erklär unserem vorwiegend osttirolerischen Publikum, wie kommt man aus Oberlienz in den Tiroler Landtag? Das ist ja ein weiter Weg dazwischen.
Ja, das war wirklich ein sehr langer Weg. Ich bin eben, wie du sagst, eine gebürtige Oberlienzerin. Ich bin die jüngste von 8 Kindern. Mein Mädchenname ist Kranebitter. Ich komme vom Schneiderhof in Oberlienz. Ich bin nach der Matura nach Innsbruck, wie halt die meisten Maturanten dann nach Innsbruck gehen. Ich habe einen touristischen Weg eingeschlagen zuerst. Ich habe das Tourismuskolleg gemacht, damals hat es ein Fremdenverkehrskolleg geheißen. Ich war 8 Jahre lang in dem Beruf, in der Gastronomie, in der Hotellerie, im In- und Ausland tätig. Ich habe dann eine Tochter bekommen und habe damals zu diesem Zeitpunkt mir überlegt, ja, Hotellerie, da war ich jetzt an dem Punkt, wo ich eigentlich ins Ausland oder länger im Ausland bleiben hätte sollen, um mich da weiterzuentwickeln. Mit dem Kind geht es nicht mehr. Und ich werde mich vielleicht anders orientieren. Und ich habe dann auf einem Spielplatz in Kufstein, ich lebe seit über 30 Jahren in Kufstein, habe ich eine Mutter beobachtet, eine Junge, die offensichtlich eine Suchtproblematik gehabt hat und die sehr ungeduldig war mit dem Kind. Und auf dem Bankel, ich habe meiner Tochter beim Spielen zugeschaut, habe ich beschlossen, ich mache das Sonderschullehramt. Und ich habe dann das Sonderschullehramt und das Volksschullehramt gemacht, neben meiner Tochter. Mein Mann war in der Hotellerie eben in Kufstein, der hat mich da gut unterstützen können. Habe eine Tagesmutter gehabt, weil damals war die Kinderbetreuung war natürlich nicht so ausgebaut wie heute. Es ist alles gut gegangen. Ich habe dann 15 Jahre lang in der Sonderschule in Kufstein unterrichtet. Die letzten 2 Jahre war ich Direktorin. Wurde dann von der Schulbehörde gefragt, ob ich eine große Volksschule übernehme in Kufstein und habe das auch gemacht. Und 2016 bin ich wirklich durch Zufall in die Gemeindepolitik gekommen. In Kufstein gibt es einen parteifreien Bürgermeister und ich habe sehr viel zu tun gehabt mit ihm im Rahmen, also die Schulerhalter sind ja zuständig für die schulische Tagesbetreuung, für die Schulgebäude. Und ich habe sehr viel verhandeln müssen mit ihm, weil ich damals die schulische Tagesbetreuung aufbauen wollte. Ich habe immer Geld gebraucht, ich habe immer Ressourcen gebraucht. Und er hat mich dann gefragt, ob ich auf seine Liste gehe bei der Gemeinderatswahl. Und ich habe damals ein Masterstudium gemacht, Educational Leadership in Krems. Und habe gesagt, ja, ich bin jetzt gerade beim Finale bei meiner Masterthesis. Eigentlich habe ich keine Zeit, schreibe mich irgendwo hinten dazu. Und wir haben damals 5 Mandate dann dazu gewonnen und ich bin dann im Gemeinderat gesessen. Ich habe mich dann aber allerdings nach 3,5 Jahren von ihm verabschiedet, von dieser Fraktion der Parteifreien, weil mich die Politik nicht überzeugt hat und ich war dann fraktionslose Gemeinderätin. Und dann in der Zeit sind die NEOS auf mich aufmerksam geworden. Also das ist damals in der Zeitung gestanden, dass Sohmüller verlässt, Fraktion der Parteifreien. Und die haben mich gefragt, ob ich mitmachen möchte bei ihnen. Und es war damals der Anfang der Corona-Zeit, 2020. Und ich habe mir gedacht, also bevor ich mich noch einmal einer Partei anschließe, schaue ich mir das ganz, ganz genau an. Also noch einmal möchte ich nicht sagen, nein, ich geniere mich für das und ich stehe nicht zu diesen Inhalten. Und haben wir da ein bisschen Zeit gelassen. Damals waren leider nicht viele Veranstaltungen möglich. Und aber trotzdem habe ich dann schon gleich gemerkt, also liberale Politik hat mich sowieso fasziniert. Aber es war schon nach einer Überlegungsphase die feste Überzeugung, dass ich richtig gelandet bin. Natürlich als Osttirolerin, aus der Familie, ich komme aus einer tiefschwarzen Familie, wie halt viele anderen auch.
Wie fast alle anderen,
wie fast alle anderen auch. Aber bei uns in der Familie ist immer irgendwie politisiert worden. Mein Vater war lange im Gemeinderat oder fast ein ganzes Leben lang im Gemeinderat. Wie er geheiratet hat, war er sogar Bürgermeister von Oberlienz. Ich habe mit ihm viel politische Diskussionen geführt und so zum Schluss, wo er in Pension gegangen ist, da hat er selber zum Zweifeln angefangen, ob die ÖVP noch richtig tickt. Damals haben so ein bisschen so die ersten Korruptionsskandale begonnen und so. Und ich darf eigentlich heute noch gern mit ihm ab und zu drüber reden. Und ich glaube, ich bin fast sicher, dass er stolz wäre, wenn er das noch erlebt hätte. Ich bin dann Gemeinderätin, also die Gemeinderatswahl war vor der Landtagswahl 2022. Da bin ich mit einer eigenen Liste in Kufstein dann angetreten. Und damals ist ja die MFG entstanden.
Klar,
also genau. Und da war zuerst einer, der eigentlich bei uns mitgemacht hat, aber aufgrund dessen, dass wir dann der Impfpflicht zugestimmt haben, hat er sich selbstständig gemacht. Aber ich habe trotzdem so fürs erste Mal antreten, um 13 Stimmen das zweite Mandat versäumt. Und ich bin aber als Bürgermeisterkandidatin in den Stichwahl gekommen, natürlich weit ab vom Bürgermeister. Und ich habe dann zu den NEOS gesagt, also ich trete da ganz sicher nicht mehr an, mir ist es auch irgendwie als Steuergeldverschwendung vorgekommen, da jetzt nochmal ein Stichwahl zu provozieren. Und die Medien sind da ein bisschen so auf dieses Thema aufgesprungen und haben gesagt, wer A sagt, muss auch B sagen. Also wer da in die Stichwahl kommt, der soll auch antreten. Das ist ein bisschen so die Pflicht. Und nach langen Diskussionen habe ich dann zugestimmt, ja okay, dann mache ich die Stichwahl. Und für die NEOS war es natürlich eine Möglichkeit, ein bisschen bekannter zu werden.
Klar.
Genau. Und ich habe damals, glaube ich, gut 30% gemacht. Also es war ein Achtungserfolg. Und ein halbes Jahr später war dann die Landtagswahl. Und das ist bei uns NEOS schon ein bisschen herausfordernd. Wir haben da so einen 3-Stufen-Prozess. Zuerst muss man genügend Stimmen überhaupt in der Bevölkerung haben, um antreten zu können. Da gibt es die Mitgliederversammlung, da muss man nur durch den Vorstand. Und ich habe es dann geschafft, hinter Dominik Oberhofer die zweite Position einzunehmen.
Du bist aber eigentlich, ich meine, du bist jetzt im Landtag seit 2022 dann eben so gesehen, meine Gemeindepolitik, okay, das kann man noch so ein bisschen als Nebenberuf bezeichnen, wenn man nicht gerade Bürgermeister ist oder Bürgermeisterin. Aber Landtag ist dann doch schon eine andere Liga. Also bist du immer noch, würde ich mal sagen, fast ein bisschen eine Quereinsteigerin vom Gefühl her. Wieso tust du dir das an?
Als Quereinsteigerin würde ich mich definitiv noch bezeichnen. Warum tue ich mir das an? Ja, weil ich eine ganz überzeugte Bildungspolitikerin bin, weil ich mit Herzblut Schulleiterin war, Lehrerin war und weil unser Bildungssystem definitiv an der Wand ist. Also gerade im städtischen Bereich, wo viele Herausforderungen zu bewältigen sein mit vielen Familien mit anderer Erstsprache als Deutsch, sozialen Herausforderungen. Ich wollte immer irgendwie, also ab dem Moment eigentlich, wo ich in der Gemeindepolitik war, damals war ich Bildungsreferentin und Integrationsreferentin, habe ich gemerkt, man kann schon was verändern. Man kann auf Gemeindeebene was verändern und auf Landesebene ist es ein bisschen schwieriger, was zu verändern, wenn man in der Opposition ist. Aber dadurch, dass wir auch auf Bundesebene vertreten sein, arbeite ich ja sehr viel beispielsweise mit dem Bildungsteam in Wien zusammen und dort gelingt vielleicht einiges mehr. Also der Föderalismus in Österreich ist schon eine Herausforderung, gerade im Bildungsbereich, aber gerade die Kindergarten Schiene, Kinderkrippen, Kindergarten ist Gemeindeebene. Es ist ein bisschen ein Kompetenzenwirrwarr. Aber grundsätzlich bin ich volle überzeugte Bildungspolitikerin und ich wollte da einfach auch was bewegen.
Bei dem Stichwort, wir sind auch auf Bundesebene verankert und dort gelingt vielleicht einiges mehr, muss ich natürlich jetzt einhaken. Das ist jetzt eh klar. Damit sind wir eigentlich schon mittendrin. Einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe, ist natürlich der, das mich brennend interessiert, einmal aus einer Insider-Perspektive, was da so alles abgegangen ist die letzten Wochen. Heute, vor genau einer Woche, hat die Beate Meinl-Reisinger verkündet, dass die NEOS aus dieser Runde aussteigen und hat damit im Grunde genommen sozusagen die Falte aufgemacht und die Koalitionsverhandlungen platzen lassen. Sie hat es auch zu erklären versucht, natürlich, oder hat es erklärt, wenn ich das zusammenfasse, vielleicht mit einfach einem Mangel an größeren Visionen oder an fundamentalerer Reformbereitschaft der beiden anderen Parteien, mit eher so etwas mehr Kritik an der SPÖ. Ich weiß, dass du bei Bildungsthemen auch teilweise mitverhandelt hast. Wie hast du die letzten Monate vielleicht, also vom Beginn der Verhandlungen an, dann bis zu dem Moment empfunden, wo ihr wahrscheinlich irgendwie intern abgesprochen gesagt habt, wir hauen uns jetzt über die Häuser, und zwar, würde ich mal unterstellen, wohlwissend, was das bedeutet. Ja. Also wie war das zu spüren?
Der Start der Verhandlungen, der hat so ausgeschaut. Wir sind eingeladen worden zu den Koalitionsgesprächen und wir sind doch eine relativ junge Partei, eine moderne Partei, mit die digital gut aufgestellt ist. Wir waren da gleich mal vernetzt und wir haben gleich mal eine Plattform gehabt, wo wir unsere Themen ausgetauscht haben. Wir haben diese Themen, ich habe in den Bereichen Bildung mitverhandelt und im Bereich Frauen. Und wir, also alle drei Parteien, haben Themen einmelden können und die sind dann geclustert worden. Also es hätte durchaus sein können, dass die SPÖ ungefähr gleiches Thema wie die NEOS eingebracht haben. Und das ist dann bei den einzelnen Verhandlungsgruppen, da war ein Beamer, da ist das alles heruntergescrollt worden und da ist eben zusammengefasst worden. Und nach jeder Sitzung ist es wieder adaptiert worden, sind wieder neue Themen hinzugekommen, andere Themen sind gestrichen worden und es hat grundsätzlich ein Ampelsystem gegeben. Jetzt kann man sich das so vorstellen, also da ist eine Überschrift gewesen und dann die Unterteilungen, und wenn sich alle drei Parteien schnell einigen haben können, dann ist das grün hinterlegt worden, wenn es nur Gesprächsbedarf gegeben hat, dann gelb hinterlegt worden, und wenn überhaupt keine Einigung zustande kam, dann ist das rot hinterlegt worden. Und in den ersten Sitzungen ist es so dahingegangen. Wir haben dann gleich einmal gemerkt, dass wir viel zu lang diskutieren, dass wir da wahrscheinlich bis März sitzen bleiben würden, wenn wir so langsam weiter diskutieren und so detailliert weiter diskutieren. Wir haben dann gewusst, dass wir müssen ein bisschen Gas geben. Aber trotzdem, mir hat es wirklich oft gewundert, dass wirklich ein minimaler Themenbereich lang diskutiert worden ist. Es hat sich dann herausgestellt, ich habe mir gedacht, gerade im Bildungsbereich haben wir eigentlich mit der SPÖ mehr Gemeinsamkeiten, dass das schon ein bisschen schwierig war. Also wir haben immer gewusst, über uns schwebt das Budget. Also Budget, was eigentlich nicht vorhanden ist. Über uns schwebt die Tatsache, dass wirklich an großen Schrauben gedreht werden muss, dass viel eingespart werden muss, um Handlungsspielraum zu bekommen für neue Projekte. Jetzt im Nachhinein haben viele gesagt, das ist völlig falsch aufgezogen worden. Zuerst hätten die Leuchttürme einfach fixiert werden müssen und dann die Untergruppen und nicht umgekehrt.
Das ist auch meine Meinung.
Ja, genau. Ich weiß es nicht, wie das in früheren Koalitionsverhandlungen der Fall war. Vielleicht hat es früher funktioniert, wo noch Geld vorhanden war, aber jetzt ist eben kein Geld mehr da gewesen und jetzt hat es eben nicht mehr funktioniert. Und wenn du dich erinnern kannst, wir haben vor Weihnachten eine Pressekonferenz gehabt, noch in Lienz, wir NEOS, und da war ich noch sehr zuversichtlich und habe gesagt, das wird schon gelingen.
Ja, ich wollte ja eigentlich einladen, um darüber zu reden, wie es euch gelungen ist. Genau. Ja, also was wir zwar jetzt da tun, ist eigentlich unerwartet, unbefriedigendes Ergebnis diskutieren. Ja, aber woran ist es am Ende des Tages? Ich meine, ich stimme dir voll und ganz zu, dass es auch aus kommunikationstechnischer Sicht eigentlich ein kompletter Blödsinn ist, jedes Detail auszuverhandeln bei Koalitionsverhandlungen. Ja. Also meine These, letzte Woche einen Kommentar dazu geschrieben, ist ja eigentlich die, es hätte sozusagen eine gemeinsame große Erzählung gebraucht, die sehr positiv ist, wo man sich auf bestimmte auch Werte einigt, und sagt, die Werte, für die stehen wir alle drei. Das peilen wir an und die Details klären wir im Prinzip nachher, und es wäre ja auch die Möglichkeit gewesen zu sagen, wir gehen zu dritt einmal in eine Regierung und öffnen aber einen relativ großen koalitionsfreien Raum, wo dann im Parlament freie Spiel der Kräfte bei manchen Themen der eine oder andere auch mal mit wem anderen was machen kann. Ja. So hätte man zumindest die aktuelle Situation vermeiden können. Aber es muss ja, wie halt in jeder Beziehung, auch da irgendwo den Moment geben haben, wo vielleicht die Beate Meinl-Reisinger selber oder auch ihr alle miteinander oder wie auch immer euch gesagt habt, das wird nichts mehr. Oder wenn wir jetzt noch aussteigen, dann kriegen wir wenigstens nicht die volle Watschen. Irgend sowas. Also wann war aus deiner Sicht einfach der Ofen aus?
Ja, ganz zum Schluss habe ich das ja persönlich nicht mehr mitgekriegt. Also die Verhandlungsteams, die ja, es waren ja über 300 Leute, die sind dann so quasi wieder alle heimgefahren und dann haben die drei Chefs diese Punkte, die noch rot geblieben
über
sind.
Über 300 Menschen
ja,
haben
über 300,
verhandelt.
Ja, haben mitverhandelt. Ja. Mhm. Und dann sind diese roten Punkte noch übrig geblieben für die drei Chefs. Ich dachte einmal, wenn ich jetzt ein bisschen so zurückschaue auf den Bildungsbereich, da hat es definitiv gemeinsame Erzählungen gegeben. Es haben, also ich habe das Gefühl gehabt, deswegen war ich auch so positiv gestimmt noch vor Weihnachten, dass wirklich alle wissen, es braucht im Bildungsbereich große Veränderungen. Wir sind zum Beispiel reingegangen mit der Forderung, eine Kindergartenmilliarde. Mhm. Weil je früher die Förderungen sein, umso besser ist es einfach für die Kinder, für die Entwicklungsdefizite, für Sprachförderung und so weiter, alles, was man uns, Maßnahmen, was man uns dann im späteren Schulbereich dann sparen können und wo es den Kindern einfach besser geht, wenn sie gut in die Schule starten. Das war allen bewusst und das haben wir alle mitgetragen. Also das war allen klar, in der Schule braucht es wirklich Veränderungen. Und dann haben wir dann einfach so mitgekriegt in diesen Budgetgruppen, da hat es vor Silvester hat es dann ein bisschen wirklich die Verzweiflung gegeben, weil wir haben das gewusst von unseren Verhandlern, von unseren großen Verhandlern, dass eigentlich so die Konsolidierungspfade eigentlich schon fixiert waren. Und dann ist die SPÖ hergegangen und hat dann mal 12 Milliarden heruntergestrichen. Und da haben wir gewusst, das ist utopisch. Also das geht sich nicht aus. Und wir müssen liefern. Wir müssen ja bis Ende Jänner auch liefern und einen Maßnahmenplan der EU vorlegen, welches Einsparungspotenzial wir haben, welche Konsolidierungsmaßnahmen wir treffen wollen. Und da haben wir dann eigentlich auch das Vertrauen verloren. Es war dann keine feine Zeit, weil wirklich gegenseitige Schuldzuweisungen dann passiert sind. Aber wir haben uns das natürlich auch nicht sagen lassen, was uns der Pavel ausrichten hat lassen. Wir haben das auch dann richtig gestellt. Und es ist einfach so, wir haben das jetzt nicht wirklich abschätzen können, was dann wirklich passiert. Aber wir waren einfach so weit, wir hätten, es wäre nichts geworden. Es war von Anfang an klar, dass drei Parteien mit unterschiedlichen Zugängen miteinander verhandeln müssen. Aber wir sind so in die Verhandlungen eingegangen, dass wir gesagt haben, es braucht große Reformen und wenn die großen Reformen nicht passieren, dann seien wir fehl am Platz. Wir haben einfach das, was wir im Wahlkampf plakatiert haben, das wollten wir definitiv umsetzen und wir wissen doch alle, wir werden alle älter, wir werden nicht mit diesem bestehenden Pensionssystem in den nächsten Jahren auskommen. Also wir müssen wirklich an die nächste Generation schauen und wir müssen Maßnahmen jetzt treffen, dass wir da irgendwann einmal auch wieder neue Systeme entwickeln. Und wenn das nicht möglich ist, wenn es da nicht geht, da im Bildungsbereich ist es nicht mehr gegangen, dort ist es nicht mehr möglich gewesen, dann haben wir einfach gesagt, das kann mit uns nicht mehr so funktionieren.
Aber ist es nicht so, es ist ja diesmal dann doch etwas außergewöhnliche Situation, muss man einfach so sagen. Nicht? Und man braucht ja nur schauen, es poppen jetzt da wieder die ersten massiven Proteste auf der Straße auf. Das heißt, auch wenn man es international ein kleines bisschen im Auge hat, nicht? Ich meine, es gibt dann schon das über allem, also selbst über den Budgets noch drüberliegende Wertedilemma, wenn man so will, ja. Und ich persönlich war immer der Meinung, die ÖVP wird mit der FPÖ koalieren. Das war eigentlich am Anfang nach der Wahl, hat man gesagt, naja, jetzt tun sie ein bisschen rumscherzen da und danach machen sie es wieder so. Aber natürlich hätte niemand wirklich für möglich gehalten, ich jedenfalls nicht, dass die ÖVP sozusagen ihren Führungsanspruch, der ja eigentlich das oberste Paradigma ist dieser Partei seit ewigen Zeiten, ja, dass die selbst den noch opfert oder opfern könnte, noch müssen wir im Konjunktiv reden, und dann geht es eigentlich gar nicht mehr um Milliarden und um Details von Pensionsreformen und um auch vielleicht Details von Bildungspolitik oder Gesundheitspolitik, dann geht es für viele Beobachter und für viele, die sich große Sorgen machen, letztlich um die Qualität der Demokratie an sich. Ja. Und ich hätte jetzt einmal das Gefühl, dass das auch ein Thema hätte sein müssen, weil eigentlich allen klar war, nur wenn es wir drei schaffen, dass die ÖVP nicht mehr mit den Grünen koalieren wird, war eigentlich auch absehbar, nach Gewesslers aus meiner Sicht cooler Aktion. Da war eigentlich klar, wenn wir es nicht schaffen, dann kann das Unaussprechliche sozusagen Realität werden. Ja. Und das scheint aber dann doch wieder allen wurscht gewesen zu sein.
Na, wir haben uns insofern verständigt, wenn wir so überhaupt nichts von unseren Werten mit einbringen können, wenn wir, wenn diese Reformen, einfach die großen, wirklich dem wir angekündigt haben, und wenn nichts davon passiert, dann schwächen wir auch mit Minimalkompromissen die FPÖ. Also da wäre die FPÖ genauso stark geworden oder noch stärker geworden, es hätte nichts gebracht. Es war einfach definitiv so, dass es nicht möglich war, sich auf größere Kompromisse zu einigen. Es war schwierig, definitiv schwierig mit der SPÖ, auch wenn wir jetzt sagen, ja, jetzt, wir hören jetzt auf mit den gegenseitigen Schuldzuweisungen, es war schwierig. Viele Verhandlungsteams haben gesagt, ja, es war alles schon wirklich verhandelt und dann ist die SPÖ wieder hergegangen. Nein, aber trotzdem nicht. Und nein, sie haben sich das anders überlegt. Es ist kein Ende hergegangen und es ist so wäre auch ein Miteinanderarbeiten für die nächsten Jahre nicht möglich gewesen. Der Vorwurf, dass wir zu verantwortungslos waren, dass wir nicht Verantwortung für das Land Österreich aufgegriffen haben, der stimmt so nicht und das kann definitiv nicht an einer 9%-Partei liegen. Gell? SPÖ und ÖVP hätten zwar nur eine sehr knappe, aber sie hätten eine Mehrheit gehabt und sie hätten ja dann auch noch immer noch Projekte
mit den Grünen zum Beispiel trotzdem versuchen können, EK-Thema. Ja.
Genau, ja. Aber da ist auch schon viel verbrannte Erde gewesen. Kann nicht so sein, dass wir zu klein sind, um Reformen einzufordern, aber so relevant sein, dass wir an allem schuld sein, das passt nicht ganz zusammen.
Gut, dann machen wir ein sozusagen fantasievolles Gedankenexperiment, wenn es doch geklappt hätte und du wärst Unterrichtsministerin geworden und hättest da noch weitreichende Kompetenzen erhalten. Was wäre deine erste Maßnahme gewesen, um das österreichische Schulsystem zu reformieren?
Die erste Maßnahme wäre die Kindergartenmilliarde gewesen. Mhm. Wir sind vor 2,5 Jahren mit der Beate Meinl-Reisinger in Finnland und in Estland gewesen. Und wir haben dort mit einem hohen Bildungsbeamten den Umbau des finnischen Bildungssystems uns angeschaut. Und er hat gesagt, er ist 7 Jahre lang in der Welt herumgereist und hat sich die besten Schulsysteme angeschaut und ist dann mit diesen Vorstellungen nach Finnland zurückgekommen. Und er hat gesagt, das funktioniert nicht in einem Jahr. Der Umbau des finnischen Schulsystems hat 10 Jahre gedauert. Zuerst haben sie angefangen, dass alle Kinder mit 7 Jahren eingeschult werden, dass sie alle mit 6 Jahren eine Vorschule besuchen. Dann ist dort am berufsbildenden Zweig was verändert worden dort. Und bis das ein großes, gesamtes Ganzes war, hat es eben 10 Jahre gedauert. Und das Dramatische ist, dass die Reformen im Bildungsbereich dann ja noch Jahre dauern, bis sie wirklich bei den Kindern ankommen, dass die Qualität auch dort ankommt. Und deswegen ist es ja eigentlich schon wirklich 11:55, dass wir da was ändern. Aber ich hätte im Kindergarten begonnen, weil ich das einfach aus eigener Erfahrung weiß, dass je früher die Förderungen und frühe Maßnahmen gut gelingen, umso besser gelingen die Schulkarrieren, umso besser steigen die Schüler aus dem Schulsystem aus und können ein selbstbestimmtes Leben führen.
Gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen?
Unbedingt. Mein großer Wunsch.
Ganztagsschulmodelle?
Ja, auch. Natürlich, das ist... Im ländlichen Bereich ist da noch viel Nachholbedarf. Ich würde sogar so weit gehen, dass es verpflichtend ist, dass es da keine großen Unterschiede gibt. Mhm. Oder zumindest bis 14 Uhr. Viele europäische Länder sind schon von den Ganztagsschulmodellen zurückgegangen auf die Schule, die Vormittagsschule mit Mittagstisch so bis 14 Uhr und dann gibt es private Anbieter für Freizeitbetreuung und so weiter und so fort, aber bis 14 Uhr auf alle Fälle.
Woran scheitert die gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen?
An den Befürwortern des Gymnasiums.
Man, es ist ja, wenn wir zwar aus sozusagen aus Osttiroler Sicht drüber reden, ist es fast ein bisschen absurd, nicht? Ja. Weil man sagen muss, die Qualität der Silianer Mittelschule ist wahrscheinlich ebenbürtig mit allem, was halt da in den Unterstufen so passiert, nicht?
Absolut.
Und da tut man sich am Land natürlich leicht. In den größeren Städten könnte das schon ein bisschen anders ausschauen. Hätte jetzt einmal die Vermutung, ich war lange in Wien gelebt, da schaut das ein bisschen anders aus. Mir ist ja aufgefallen, du hast nämlich, ich habe mir deine Masterthesis, ich habe meine Hausübungen gemacht natürlich da vorher. Und da geht es um die Dimension von Diversität in der Volksschule. Ja. Und auf dem Land, ja, ist das eigentlich alles relativ homogen. Das ist was, es gibt schon was Diverses, aber es ist so ein bisschen so eingesprenkelt in das unter Anführungszeichen Normale. Ja. Und dadurch löst sich das irgendwie auf. In der Stadt und speziell in den echten Ballungsräumen, wie halt natürlich die Millionenstadt Wien, hat Bildung schon noch einmal eine andere Dimension. Wo siehst du da einen Ausweg? Also man merkt ja, und es ist auch eine lebendige Diskussion, auch in den Medien, es melden sich ja auch aus Wiener Schulen immer wieder einmal ganz interessante Pädagoginnen zu Wort. Wo siehst du einen Ausweg aus diesem Dilemma, dass sich auch in der Bildung sozusagen ein Zweiklassensystem einfach hartnäckig haltet und im Gegenteil die Tendenz eher die ist, dass die Schere wieder weiter auseinandergeht als zusammen?
Das ist sehr bedauerlich, ja. Und auch in Tirol entstehen immer mehr Privatschulen und ich befürchte einfach den gleichen Weg oder dass das Gleiche passiert wie in Wien, dass man sich schon bei der Geburt anmelden muss für bestimmte Kindergärten und Schulen.
Absolut.
Das ist schon lange ein Zweiklassensystem und genau die gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen sollte da auch entgegenwirken. Ich weiß jetzt von Innsbruck, da passieren Krimis wirklich zu Schul gegen Schulende. Erstens gibt es zu wenig Gymnasien. Kinder werden auch unterschiedlich beurteilt. Landschulen, also man kann nicht sagen, der Einser in der Schule ist der gleiche Einser wie in der Landschule oder dort. Eltern sind unter Druck, Lehrer werden unter Druck gesetzt, dass die Zeugnisse so passen, dass da ja das Kind ins Gymnasium gehen kann, weil man einfach befürchtet, in den Mittelschulen gibt es zu viele Kinder mit anderer Erstsprache als Deutsch, da lernt mein Kind nichts. Und der Ausweg ist für mich ganz klar, die Herausforderungen, die immer mehr so auf Schulen eingeprasselt sind, eben dass Lehrer immer mehr sozialarbeiterische Arbeiten erledigen müssen, dass viele Kinder mit Entwicklungsdefiziten kommen, obwohl sie intelligent grundsätzlich wären, aber weil sie einfach nicht entsprechend gefördert werden, haben sie große Defizite in der Schule. Es muss so sein, dass die Lehrer wieder ihrem Bildungsauftrag nachkommen können, dass sie wirklich unterrichten können. Und es braucht ein multiprofessionelles Team in den Schulen. Es braucht Schulsozialarbeiter, es braucht School Nurses, es braucht Ergotherapeuten, es braucht Logopäden, die in die Schulen hineingehen dürfen, weil zum Beispiel in den Kindergärten ist es ganz was Wesentliches, dass die Kinder da frühzeitig wirklich therapiert werden. Und Kindergärten seien therapiefreie Räume. Jetzt gehen aber die Eltern den ganzen Tag arbeiten und haben oft gar keine Zeit mehr mit den Kindern zu den Therapien gehen, wenn eine logopädische Betreuung gebraucht wird. Ja. Genau, das ist jetzt ein Beispiel. Man muss einfach die Schulen, die viele Herausforderungen haben, gerade im städtischen Bereich, muss man mit diesen Ressourcen ausstatten. Da hat es in London schon ganz tolle Projekte gegeben, die London Challenge, wo das auch gelungen ist, wo dann wirklich messbar bessere Ergebnisse von den Schülern erzielt wurden. Man muss die Herausforderung muss man annehmen und man muss einfach dieses multiprofessionelle Team einsetzen. Und im Dorfbereich hat man immer gesagt, ein Kind braucht ein ganzes Dorf, um groß zu werden. Und ein Kind, was in einem Elternhaus groß wird, wo es nicht entsprechend begleitet wird, braucht eben andere Menschen, die dieses die Defizite vom Elternhaus kompensieren. Und dafür
ein anderes
ist
Dorf.
Genau, ein anderes Dorf und die Politik ist einfach dafür zuständig. Das ist meine Meinung.
Da kann man eigentlich ein interessantes Thema anschließen, wo du auch kompetent bist, weil es deine persönliche Berufserfahrung betrifft. Es ist noch gar nicht so lange her, da ist auch bei uns jetzt auf Dolomitenstadt eine recht lebendige Diskussion über die Zukunft der Sonderschule entbrannt, ja, wo, sage ich mal, State of the Art ist, zu sagen, ja, die Sonderschule ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß und sollte, die Kinder dort sollten sozusagen verteilt werden auf Regelschulen mit entsprechender Betreuung, die ihnen ermöglicht, auch dort dann wirklich inklusiv mit allen anderen ihren Weg zu gehen. Jetzt hast du natürlich ausgiebige Erfahrung auf dem Sektor. Wie siehst du das?
Ja, Österreich hat die Behindertenrechtskonvention unterzeichnet und sie sollte sich auf den Weg machen und wir haben dort große Versäumnisse. Jetzt war es ja aus 15-jähriger Sonderschulzeit, dass Sonderschulen eine wahnsinnig tolle Arbeit leisten und ich weiß, dass ganz viele Kinder, das war sie aus meiner Volksschulzeit, mit diesen großen Volksschulklassen überhaupt nicht zurechtkommen. Das sind hochsensible Kinder, das sind Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen. Die fühlen sich am besten oder am wohlsten in ganz kleinen Gruppen, so wie die Sonderschulen das bieten können. Es ist so, dass die Politik da einen völlig falschen Weg geht. Sie sagt, ja, wenn dort und da eine Sonderschuldirektorin oder Direktor in Pension geht, dann lassen wir diese Sonderschule auf und diese Kinder sollen dann aufgeteilt werden, weil wir müssen ja die Behindertenrechtskonvention umsetzen oder wir müssen ja die Sonderschulen minimieren. Jetzt ist es aber leider, die Qualität ist in den Regelschulen ist noch nicht gegeben.
Das ist natürlich das Problem.
Das ist das Problem. Also die Qualität wird auf der anderen Seite nicht aufgebaut. Auf der einen Seite schafft man das ab, aber die Qualität wird auf der anderen Seite nicht aufgebaut. Ich bin überzeugt, dass manche Kinder trotzdem nur diesen geschützten Rahmen brauchen. Viele Eltern wissen, dass die Kinder mit solchen Bedürfnissen haben und die sagen, wir wollen, dass unser Kind diese individuelle Betreuung haben kann und deswegen seien sie auch für diese Sonderschulen. Meine Wunschvorstellung ist es so, dass eigentlich in größeren Schulen so 1, 2, 3 Klassen sind, wo diese Kinder auch beschult werden können, dass da auch die Ressourcen und die pädagogischen Kompetenzen ein bisschen gebündelt sein und so viel Integration wie möglich, dass manche Kinder vielleicht Zeichnen in der Klasse machen können, das andere kann Turnen mitmachen in der Klasse und wenn sie sich zurückziehen wollen oder wenn sie die kleinere, individuellere Betreuung brauchen, dass sie die auch haben können. Ich sehe das große Problem darin, dass vor einigen Jahren das Sonderschullehramt abgeschafft wurde. Und ich bin der Meinung, dass diese Kinder mit besonderen Bedürfnissen derzeit die Bildungsverlierer sind, weil ihnen die Expertinnen abhanden kommen. Es gibt noch wenige langjährige Sonderschullehrerinnen mit viel Erfahrung. Die gehen jetzt aber in den nächsten Jahren in Pension. Und die jungen Lehrpersonen sind zu wenig ausgebildet für Kinder mit Behinderungen, die haben dieses Expertenwissen nicht. Mhm. Und in meinen Augen war die Politik da sehr gefordert, dass die vorhandenen Sonderschullehrpersonen ihre Expertise ja weitergeben und dass diese behinderten Module in den pädagogischen Akademien, Hochschulen, Akademie, das war vor langer Zeit, einfach auch wieder verstärkt Einzug halten.
Hochschule ist ein gutes Stichwort, mache ich gleich den nächsten Sprung, auch deswegen, weil ja, ich glaube, gestern die Frau Landesrätin die Studie vorgestellt hat, die den Forschungsstand, man sieht uns nicht, aber jetzt lacht sie, die den Forschungsstandort Tirol betrifft. Und der Rektor der Med-Uni hat eh gesagt, was, Tirol ist ein Forschungsstandort, das möchte ich gerne schriftlich haben. Wie schätzt du, auch jetzt vor dem Hintergrund UMIT, MCI, gibt es ja ein paar richtig coole aktuelle Themen, ja, die im Übrigen auch Lienz betreffen, Campus. Wie ist da deine Einschätzung und vielleicht auch sozusagen die Perspektive, weil es muss ja irgendwie weitergehen und im Moment ist da gerade was im Umbruch. Was geht da ab?
Diese Studie, diese Standortanalyse, die du ansprichst, das ist ein ganz besonderes Werk, eine Studie, die dann herausfindet, dass man dann schlussendlich noch einmal eine Evaluation braucht.
Das ist im Übrigen eine Technik, die in Tirol mittlerweile sehr,
ja, sehr gängig,
also das ist unglaublich gängig. Ja. Wir staunen immer wieder, weil wir werden ja als Journalisten eingeladen zu Pressekonferenzen, und bei denen werden dann eigentlich nicht, ich sage jetzt mal, Handlungen vorgestellt, also konkrete Daten, Projekte, irgendwas, morgen fangen wir an mit dem und da sind wir dann nächstes Jahr fertig, sondern es werden zunehmend Studien entweder als Studie angekündigt oder als Studie präsentiert. Das ist irgendwie so, wie wir arbeiten gerade an einem Konzept. Ja. Also genau. Und das siehst du auch jetzt da bei dieser Bildungs-, bei dieser Standortanalyse.
Genau, die Wohnbedarfsstudie, das war
ungefähr das eigentliche Studie. Ja. Genau. Pflege auch, gibt es
ja
auch was.
Genau. Ja, die UMIT, das ist ein besonderes Thema. Das MCI ist erfolgreich, keine Frage. Also da brauchen wir nicht diskutieren. Die hat einen internationalen Namen. Die UMIT hat eigentlich von Anfang an mit Schwierigkeiten gekämpft. Auch der Standort Hall. Natürlich, damals wurde sogar einmal ein Doktoratsstudium wurde dann aberkannt und die Studierendenzahlen sind gesunken. Lehrende haben gekündigt und Departments waren unbesetzt und es war ein großes Desaster. Also das kennen wir alles. Es ist dann Lienz gegründet worden und der Campus Lienz und der Campus Landeck. Der Campus Lienz ist als Universitätsstandort ausgerufen worden und wir wissen ja, ich kann mich erinnern, wie ich in den Landtag gekommen bin, da hat es noch auf der Homepage die Studierendenzahlen gegeben. Also da hat man gesehen, also 27 Studierende haben angefangen, ich habe das nicht mehr ganz genau im Kopf. Und wir haben das natürlich verglichen mit den Förderungen und mit dem Geld, was da hineinfließt. Und für diese Anzahl der Studierenden, dass das schon ein bisschen sehr viel Geld ist. Es sind dann unterschiedliche Zweige dann entwickelt worden, jetzt der Katastrophenmanagement. Nein, meine, es hat mit Universität nichts zu tun gehabt.
Es hat am Anfang, ich war aus verschiedenen Gründen da ein bisschen mehr involviert auch, es war eigentlich damals mit Fadi Donal als Wissenschaftler, als echtem Wissenschaftler, es war eigentlich ganz ambitioniert aufgesetzt. Mhm. Natürlich war es immer aus der Perspektive, sage ich mal, der Akteure vor Ort aufgesetzt, nicht der Studenten. Das ist der erste Fehler natürlich. Man muss sagen, die Kunden sind in dem Fall die Studierenden. Und wenn es denen nicht taugt, dann kommen sie halt nicht. Ja. Aber es war zum Beispiel einer der Fehler, die mittlerweile auch erkannt wurden. Es gibt auch darüber eine Studie vom Forschungsförderungsinstitut. Es waren natürlich identische Lehrgänge in Innsbruck, in Hall und in Lienz. Und warum ich über ein UMIT-Portal oder auch über die Uni Innsbruck einsteigend mich bei einem Mechatronikstudium dann ausgerechnet für Lienz entscheiden soll, ist natürlich nicht wirklich nachvollziehbar. Und was dann mittlerweile entstanden ist, ist natürlich entbehrt jeder wissenschaftlichen Relation oder wie auch immer. Das ist alles, ich würde mal sagen, eher sowas wie Volkshochschule. Ja. Vor dem Hintergrund nimmt das in Lienz vielleicht jetzt eh keinen schlechten Weg.
Ja, ich denke, für Lienz wird sicher ein guter Weg gefunden werden. Aber du hast das genau angesprochen, was ich sagen wollte. Es gab kein Alleinstellungsmerkmal.
Ja.
Und das, die dislozierten Studienplätze, die Studienorte, die funktionieren so nicht. Ich kann mich erinnern, ich habe damals ein Gespräch geführt mit einem ehemaligen Dozenten von hier, von Lienz. Der hat wirklich das Gefühl gehabt, es könnte funktionieren. Aber ich habe mich selber, oder an meinem Beispiel habe ich mir gedacht, ich wäre nach der Matura nie bereit gewesen, in Lienz zu bleiben.
Ja,
da will
nicht.
Man
ja,
einfach einmal aussehen,
ja,
natürlich.
Ja.
Aber Lienz hätte das Potenzial, wenn es ein Alleinstellungsmerkmal geben würde, dass man von außen Studierende hereinbekommt. Man sagt, es ist ja oft die Umgebung sehr ausschlaggebend für Studierende. Da kann man Skifahren, da kann man sporteln, da kann man dies und jenes machen. Aber es ist von Anfang an falsch aufgesetzt worden.
Ja. Generell die Universitätslandschaft in Tirol. Ich meine, die Uni Innsbruck ist ja, glaube ich, schon eine hochrenommierte Einrichtung. speziell in so in ihren Kernkompetenzen, also Physik zum Beispiel. Wo siehst du da die Reise hingehen? MCI? Zum Beispiel?
MCI und Universität, ja, kann man sicher nicht vergleichen. Also ich habe jetzt in den letzten Jahren habe ich zum Beispiel das Institut kennengelernt mit der Quantenphysik.
Ja.
Also aufgrund von Zeilinger
und so, da hat
es diverse Feierlichkeiten gegeben. Also das ist ein riesen tolles Team. Das ist das ein Experten da.
Die kriegen ja auch eine neue Uni. Also,
ja, genau.
Und zwar zu Recht natürlich.
Ja, genau.
Aber das
genau.
ist echte.
Ja, genau. Ja. Und da sagen ja zum Beispiel auch die Elektrotechniker von Hall, dass sie eigentlich lieber dort angesiedelt werden, da in Granewitten, an der neuen Technikuni. Und weil wissenschaftliches Arbeiten einfach auch eine Breite braucht, um international relevant zu sein, um wirklich ernst genommen zu werden, braucht es eine Breite. Und die ist bei kleinstrukturierten Universitäten nicht der Fall. Und ich habe mittlerweile wirklich was dagegen, dass diese Privatunis und Privatfachhochschulen genannt werden, weil das ist eigentlich alles Steuergeld.
So klar, kehrt dem Land Tirol, wenn man es genau
nimmt. 90% Land Tirol, 10% Uni Innsbruck, nur weil es vom Gesetz her der Bund nicht finanzieren darf, aber es ist ja trotzdem Steuergeld. Mhm. Also es ist, glaube ich, wäre erforderlich, dass man wirklich eine Hochschulstrategie für Innsbruck, für Tirol macht. Ich habe das auch in einem Antrag gleich am Anfang einmal gefordert und dann ist Landesrätin Hagelegen eben hergegangen und gesagt, ja, wir machen jetzt einmal eine Analyse, wie man das Kind nennt, ob das Analyse ist oder Strategie, aber eben um zu vermeiden, dass ein Studiengang an mehreren Plätzen angeboten wird und das dann schlussendlich nicht effizient ist.
Du hast uns ja erzählt, woher du kommst aus Oberlienz. Du bist aufgewachsen in den 70er und 80er Jahren in Osttirol, wenn man so will. Warst da selber Schülerin, hast am Borg maturiert und hast jetzt sozusagen im Auge die Schulgeneration der Gegenwart. Ja. Was ist aus deiner Sicht das, was damals besser war? Und gibt es etwas, was heute besser ist? Du als 18-Jährige und die heute 18-Jährigen.
Ich bin heute zufällig beim Borg vorbeigefahren und habe genau diese Gedanken gehabt. Ich habe mich daran erinnert. Bin wahnsinnig gern in Osttirol gewesen. Ich bin so im Vereinsleben groß geworden und ich war total gern da. Ich bin auch, wie ich das Fremdenverkehrskolleg damals gemacht habe, bin jedes Wochenende reingefahren und ich bin gern reingefahren, bis dann irgendwann der Switch kam, wo ich mich in Nordtirol wohler gefühlt habe. Der Unterschied von früher, wir haben noch keinen Stress gehabt. Also damals gab es noch kein Internet, wir haben keine Social Medias bedienen müssen. Wir seien einfach noch ein bisschen behüteter aufgewachsen. Also es war alles noch entschleunigt, es war mehr alles auf der persönlichen Ebene. Und wenn ich die heutigen 18-Jährigen anschaue, die haben erstens schon einen viel, viel größeren Erfolgsdruck. Sie haben dadurch, dass sie mehr Möglichkeiten haben, mehr Ausbildungsmöglichkeiten haben, müssen sie da viel tougher sein. Sie wissen wahrscheinlich, dass sie der Beruf, für den ich mich eigentlich entscheiden möchte, den kriege ich vielleicht nicht, da kriege ich keinen Studienplatz oder den kann ich nicht ein ganzes Leben lang ausüben, weil die Zeit einfach auch volatiler geworden ist oder weil ein Berufsbild vielleicht in 10 Jahren gar nicht mehr vorhanden ist und dass ich mich wieder umorientieren muss. Ich finde, dass es, auch wenn sie vielleicht finanziell besser gestellt sein, dass sie mehr Möglichkeiten haben, finde ich trotzdem, dass es mir eigentlich sehr schön gehabt haben.
Mhm. Gibt es irgendetwas? Gut, ja eben, also der Vorteil der heutigen Jugendlichen mag der sein, dass sie mehr beweglich sein. Wir sind halt irgendwo an der Insel gesessen.
Ja, stimmt.
Ja, aber war auch schön.
Ob uns das einmal schon auf die Schleine jetzt
kommen. Ja, natürlich. Oder es hat ja damals als in Liens auch noch ein Nachtleben gegeben. Also so ist es
ja
dann auch wieder nicht.
Stimmt.
Das ist eher schlechter geworden.
Ja, also ich glaube, ich habe meine ganze Jugend durchgetanzt. Also ich habe das schon fast als Sport gesehen.
Ja, nein, eben. Also vor dem Hintergrund war die Abwesenheit sozialer Medien sicher kein Nachteil.
Ja.
Wie spürst du das in der Politik? Ich meine, das hat ja natürlich auch die politische Kommunikation massiv verändert. Ich sage jetzt einmal, in den, muss immer ein bisschen aufpassen, dass man die Vergangenheit zu sehr verklärt, aber ich würde jetzt einmal sagen, da war in Tirol, ich kann mich erinnern, der Wallnöfer war der Landeshauptmann und der Friedl Zanon war der Osttiroler Landesrat mächtig und der Huber war Bürgermeister. Also das waren ja noch vergleichsweise gemütliche Zeiten, Geld in Hülle und Fülle, absolut, Wirtschaftswunder. Ja. Also man konnte echt noch was ausgeben. Im Bund haben die Sozialisten mit einer absoluten Mehrheit einen Sozialstaat ausgebreitet, ausreichend Mittel vorhanden. Ja. Und die Medien, ein paar Tageszeitungen, die relativ gemütlich waren, wenn man es genau nimmt, der ORF immer gemütlich. Ja. Und jetzt stehst du da so im Sperrfeuer der sozialen Medien. Wie geht man damit um?
Man muss sich sehr disziplinieren, dass man das zeitlich beschränkt. Man kommt schon ein bisschen so in das Fahrwasser rein, ja, ich muss jetzt da noch nachschauen und da noch schreiben die da was oder versäume ich da was, muss ich da reagieren. Man ist eigentlich den ganzen Tag eine Getriebene und man muss sich selber disziplinieren und sagen so, irgendwann ist ein Schluss und das interessiert mich nicht. Und wenn ich bin mittlerweile so, dass ich gewisse Dinge, Hasskommentare auf den Social Medias oder so, dass ich die völlig ausblenden kann. Also ist man mittlerweile völlig wurscht, aber das ist ein Weg dorthin, bis man so weit ist. Am Anfang kann man nicht einschlafen, man denkt in der Nacht dran oder warum sind die Menschen so brutal, die sollen das einmal selber machen, die sollen sich einmal selber wählen lassen und so weiter. Es ist, man lernt immer dazu und man muss natürlich auch mit anderen Politikern reden, wie es denen geht oder gerade in unserer eigenen Partei, da stärkt man schon dementsprechend und miteinander reden, miteinander sich austauschen, dann weiß man, dem anderen geht es auch so. Aber es ist eine herausfordernde Zeit, weil man gläsern ist, weil man sofort gemessen wird dran, wenn man irgendwo zu langsam ist, wenn man nicht reagiert, wenn man falsch reagiert. Also jedes Wort ist gleich einmal irgendwo in den Medien.
Ja, und auch dokumentiert.
Und
nicht?
Dokumentiert, also genau. Die Archive sind groß
sowieso.
Mittlerweile, ja.
Also wenn der Geißler wusste, dass ein Handy eingeschaltet ist.
Ja.
Aber auch in der Politikvermittlung natürlich. Also man muss quasi die eigenen Inhalte über Kanäle hinaus posaunen.
Ja, das sehe ich auch durchaus positiv. Und ich glaube einfach, dass die jungen Menschen von heute sehr, sehr viel mehr wissen über Politik, wie wir damals mit 18 Jahren gewusst haben oder mit 16 Jahren. Dadurch, dass das über TikTok geht, über X, über Instagram, ich glaube, dass vom Informationsgewinn her kann es auch positiv gesehen werden, dass diese Social Medias dies vertreten können. Es gibt durchaus ganz erfolgreiche Politstars gerade auf Instagram. Das ist unser Yannick Schetti, der wahnsinnig viele Follower hat und der tolle Videos macht, wo ich mir immer denke, wenn das ein junger Mensch sieht, das ist ein Mehrwert, weil die können ihm folgen, der erklärt es gut und sie haben einen Mehrwert dadurch.
Was machst du, wenn du gerade nicht Politikerin bist und so, keine Ahnung, frei hast?
Ich versuche Sport zu treiben oder regelmäßig Sport zu treiben. Also in Kufstein haben wir tolle Möglichkeiten natürlich. Wir haben ein tolles Seengebiet im Sommer. Also ich gehe total gern schwimmen, ich gehe gern Mountainbiken. Skifahren gehe ich mittlerweile nicht mehr, weil mir das zu viel Leid sein und weil ich da am Wochenende auch ganz früh aufstehen müsste, um nicht im Stau zu stehen. Ich habe mich aufs Langlaufen konzentriert. In der Pension gehe ich vielleicht wieder Skifahren. Ich habe eine Tochter, die gerade schwanger ist und ich freue mich auf unser erstes...
Ah, das ist cool natürlich.
Auf unser erstes Enkelkind. Und ich habe sehr viele Interessen. Also ich koche zum Beispiel sehr gern. Ich bin gern daheim. Je mehr man, glaube ich, unter Leid ist, umso lieber ist man daheim und man macht sich daheim fein. Aber ich habe viele Interessen, also langweilig ist man nicht.
Gibt es noch eine Perspektive in der Politik? Du bist jetzt natürlich der Dominik Oberhofer ist nach Wien übersiedelt in den Nationalrat. Du bist auf seinen Sessel nachgerückt.
Ich bin nicht ganz nachgerückt. Ich bin nur im Club nachgerückt, also im Landtag. Ich bin Clubobfrau der Tiroler Neos, aber Parteisprecher, Landessprecher der Neos in Tirol ist nur nach wie vor der Dominik Oberhofer. Das war von mir eigentlich nicht, oder von Anfang an habe ich das gesagt, dass, wie ich zur Partei gegangen bin, dass das nicht mein Ansinnen ist. Ich glaube, eine Partei zu leiten, das muss in der Lebensplanung enthalten sein. Ich darf jetzt sagen, niemals mache ich das, oder das kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, weil jede Führungsposition, die ich bisher inne gehabt habe, ist mir nicht selber eingefallen. Also ich bin für alles gefragt worden. Ich bin das erste Mal, wie ich Direktorin war, gefragt worden, ob ich mich bewirb. Selber war ich nie auf die Idee gekommen. Für meine zweite Direktionsstelle habe ich mich gefragt. Ich bin gefragt worden, ob ich zum Gemeinderat gehe. Ich bin gefragt worden, ob ich mich beim Landtag engagiere oder dort auf die Liste setzen lasse. Also ich habe, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig und sage, nein, das werde ich nie, oder ich mache nie wieder einen weiteren Schritt. Grundsätzlich bin ich zufrieden mit dem, oder eigentlich bin ich ja noch gar nicht so lange im Landtag, das sind gute zwei Jahre, nicht einmal zweieinhalb Jahre.
Die Legislaturperiode dauert ja auch noch eine Zeit.
Ich bin ja jetzt erst so richtig tief drinnen und das, man braucht schon Zeit lang auch zum Einarbeiten. Gerade wenn man eine Partei aus zwei Abgeordneten ist, da hat man als eine Person sehr viele Themenbereiche. Und das geht nicht von heute auf morgen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin jetzt gerade so richtig drinnen, ich bin gut in meinen Themenbereichen, in meinen Sprecherrollen eingearbeitet. Bei der ÖVP ist zum Beispiel eine Bildungssprecherin, einer Tourismussprecher, einer Wirtschaftssprecher. Und wenn man nur zwei Abgeordnete hat, dann hat eine.
Dann muss man die eierlegende Wollmilch genau. sein.
Ja. Genau. Und da muss man auch lernen, dass man so lange nur Ruhe gibt oder nichts sagt, wenn man sich noch nicht gut genug auskennt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich da gut drinnen bin und ich möchte jetzt einfach da im Landtag diesen Club auch gut führen. Ich sehe es als große Chance. Wir haben noch gute drei Jahre vor uns und ich bin...
Es macht dir noch Spaß.
Es macht mir sehr großen Spaß, ja.
Wie oft kommst du noch nach Osttirol?
Ja, solange meine Tochter klein war, ich hatte sie selber noch oft zu Cousinen und Cousins kommen wollen. Meine Eltern sind beide leider verstorben und seitdem kommt man, so traurig ist eigentlich, nur zu Begräbnissen und zu Hochzeiten nach Osttirol. Der Hof daheim, der wird mittlerweile von meiner Nichte geführt. Also sie haben zwar keine Viecher mehr, aber sie haben vor zwei Jahren haben sie den umgebaut. Da schaue ich natürlich vorbei, aber es ist nicht mehr das Gleiche, wenn die Eltern nicht mehr am Hof sind. Dann bricht schon ein Stück zu Hause weg, das ist so.
Ist klar.
Aber das geht allen so natürlich.
Ja. Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich für das feine Gespräch. Wünsche dir viel Glück noch im Landtag. Und schauen wir uns gemeinsam an, was jetzt nach dem Ausstieg der NEOS auf Bundesebene auf uns zukommt. Es wird auf jeden Fall spannend werden.
Danke, es war total nett. Ich habe mich sehr gefreut, in meinem Heimatbezirk mit dir ein Gespräch führen zu dürfen.
Fein. Dankeschön. Okay, danke.
Sie hörten einen Podcast von Dolomitenstadt.at, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.